Drei Sprachen sind zu groß für deinen Mund, mein Kind. Kau dir an der Kruste, hier Muskeln an, nimm. So heißt es in Dagmara Kraus jüngstem Gedicht beim Lied Vulto Cesno, der 2021 bei Cookbox erschienen ist. Über diese Sprachen haben wir gesprochen, über das Anfang, über Lektüren und wir haben gesprochen über den Zusammenhang von Übersetzen und Schreiben. Wir sind bei Émile Cioran gelandet, über den Dagmara Kraus einst wissenschaftlich gearbeitet hat, bei den Plansprachen, um die es auch schon in der ersten Folge dieses Podcasts im Gespräch mit Clemens Setz ging. Wir sind den Verfahren nachgegangen, mit denen Dagmara Kraus schreibt, dem Material, dem flüsternd lauten Schreiben. Dagmara Kraus hat Komparatistik und Kunstgeschichte in Leipzig, Berlin und Paris studiert, sowie literarisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. 2012 veröffentlichte sie bei Cookbooks ihren Debütband Kummerang. Im selben Jahr erschienen unter dem Titel Wir Seesterne ihre Übersetzungen von Gedichten Miron Bialoschewskis. Zahlreiche Lyrikbände und Übersetzungen sind seitdem gefolgt. Seit 2021 ist sie Juniorprofessorin für literarisches Schreiben an der Universität Hildesheim. Ausgangspunkt war der Anfang des Dolcesno Moja aus deinem letzten Band. Millionenflüchtige Wörter stehen an der Grenze zu diesem Gedicht. Darauf würde ich im Laufe des Gesprächs ganz gerne nochmal zurückkommen, aber zunächst möchte ich eigentlich wirklich so ganz klassisch fragen, wie hast du eigentlich angefangen? Wie hast du angefangen zu lesen und zu schreiben?
Ich glaube, ich habe angefangen mit dem mir vorlesen lassen. Zu schreiben. Denn als Kind in Polen wurde man mit sehr viel verschiedener Literatur in Kontakt gebracht, was hier wahrscheinlich nicht anders ist, wenn man als Kind in Deutschland aufwächst. Aber vielleicht wird man nicht mit so viel Poesie konfrontiert, zumindest kenne ich das nicht aus dem Umfeld meiner Kinder, wie das damals in Polen und mit Sicherheit auch in der DDR der Fall war. Was ich von Kolleginnen höre, die in der DDR aufgewachsen sind, da scheint es fast ähnlich zugegangen zu sein. Aber mir wurde sehr viel vorgelesen und Julian Tuwim gehört zu den sicherlich ersten. Jan Brzech war ja auch zu nennen und Mickiewicz, mit dem ich ja bis heute immer noch spiele, natürlich auch. Aber Gedichte wurden vorgelesen, Geschichten für Kinder auch, aber vor allem Gedichte und Julian Tuwim, der ein großer Wortspieler ist, auch als Theoretiker natürlich hervorgetreten ist und seinem großen Werk Pegas Demba, das ich kürzlich einem meiner neuen Studierenden schicken durfte, obwohl ich weiß, dass das Polnisch nicht mächtig ist, aber trotz der vielen mehrsprachigen Zitate darin, in Pegas Demba, der aufgebäumte Pegasus oder aufgebäumter Pegasus, mit Sicherheit etwas mit diesem mit dieser Fundgrube wird anfangen können, davon gehe ich aus. Aber ja, mit dem Vorlesen und Hören und Nachsagen, auswendig lernen dieser Gedichte, die viel mit Neologismen spielen, viel Lautpoesie auch in sich tragen. Damit habe ich, glaube ich, angefangen oder damit hat das Ohr angefangen, sich mit Rhythmen, Sprachrhythmen und Sprachmusik zu beschäftigen und ich vermute, dass mich das auch bis heute trägt.
Kannst du dich auch noch in einer Weise daran erinnern, dass du als Kind damit gespielt hast, mit diesen Rhythmen, mit diesen Gedichtfragmenten oder dass du sowas im Ohr hattest?
Ja, im Ohr bestimmt. Also ich weiß ja, ich erinnere mich an eine Geschichte, die ich schon mal jemandem erzählt habe. Ich weiß nicht mehr in welchem Kontext, aber nicht ich habe zitiert, aber meine Schwester stand. Wir mussten ja, wir waren gezwungen, als ehemalige Katholiken in die Kirche zu gehen, die damals ein Ort war, derer, die sich gegen den Staat und gegen die Machtverhältnisse Polens auflehnten. Und da traf man sich und kam zusammen und durfte natürlich nicht viel sagen. Also es herrschte überhaupt große Stille immer in diesen Kirchen. Aber meine Schwester, die jünger ist als ich, stand irgendwann auf und sprach laut in diese Stille den Anfang von Mickiewicz Pantadeusz hinein. Und das war fast ein Akt der, ja, das war brüskierte natürlich und musste sofort, sie musste sofort zum Schweigen gebracht werden, weil das große Gefahr bedeutete für meine Großeltern, die uns da hinbrachten und die auch sehr mit den Behörden zu kämpfen hatten, als meine Eltern aus Polen flohen. Und es gab da verschiedene Repressalien im Zuge dieser Flucht, die aus heutiger Perspektive kaum mehr mit einer Flucht zu vergleichen ist, wie ich sie heute sehe, was ich aus den Medien erfahre, wie Leute heute flüchten. Und dennoch war das eine Zeit, in der man Gefahren ausgesetzt war. Und an dieses Gedicht, immer wenn ich es zitiere oder wenn ich daran denke, dann habe ich diese Szene im Ohr oder habe dieses Gedicht im Ohr mit dieser Gefahr, mit dieser Idee einer Gefahr, von der ich nur ahnte, durch das Schweigen und das Betretensein der Person um uns herum. Aber ja, ich habe immer, wenn es auf dieses Gedicht, wenn etwas dieses Gedicht kommt oder darum habe ich es auch in dem Titel meines letzten Gedichtbandes benutzt und das umgeleitet. Aber ich denke, das hängt alles mit diesem Moment zusammen.
Also sie hat Lidvo Ojczyznomoja begonnen, oder?
Ja, das hat sie so deklamiert. Das hat sie ganz naiv deklamiert, weil uns das ja immer vorgelesen wurde und dann hat dann so weit gesprochen, wie sie kam. Ein kleines Kind.
Und Pantadeusz war im kommunistischen Polen nicht opportun.
Ja, also es war, es ist natürlich es ist immer noch das Nationalepos der Polen, wobei ich auch sagen muss, eigentlich wollte ich in diesem Gespräch überhaupt nicht über Polen sprechen, weil ich mich mit der heutigen Politik und mit allem, was da gerade passiert, überhaupt nicht identifizieren möchte und auch also ein ganz klarer Bruch für mich vollzogen ist und ich möchte mit dieser Regierung nichts zu tun haben, mit deren Katholizismus nicht. Ich will nichts mehr damit zu tun haben, wiewohl das zu einem Teil meines Lebens gehört und irgendwo auch das Schreiben natürlich davon ausgeht, ja, wie es eben aus der eigenen Geschichte kommt, aber
wiewohl Liedvoll und Liedvoll Deutschisno danach ruft, davon zu erzählen, wie es dazu kommt. Liedvoll und Leidvoll, mein Vaterland, Deutschland, Deutschisno.
Ja, obwohl Deutschisno, also vielleicht darf ich dazu sagen.
Wie müsste man das übersetzen?
Ja, also ich denke immer, wenn ich mir dieses Wort Deutschisno denke, dann versuche ich eher die Sprache zu meinen. Also natürlich ist da das Vaterland, aber dieses polnische Vaterland als polnisches Wort darin. Gleichzeitig habe ich es ja überschrieben und habe nicht nur ein D davor gesetzt, sondern habe das Ojcz, das O-J-C-Z geschrieben wird von Ojciec, Vater, deutsch überschrieben mit E-U-T-S-C-H. Und durch diese Überschrift oder dieses Überschreiben, denke ich, ist der Schritt zur Sprache markiert. Insofern, als es nicht mehr auf das Land anspielt und auch eben liedvoll, ja auch nicht mehr liedvoll, also nicht mehr Litauen ist in dieser Apostrophe, sondern die Sprache selbst anspricht, die liedhafter werden soll, rhythmischer vielleicht, oder also der Versuch, diese Sprache hervorzulocken in einer Art und Weise, dass sie etwas singend kommt, aber eben Deutsch und diese Sprache eher als dieses Land, aber nicht Heimat oder vielleicht auf gar keinen Fall mehr Heimat, aber als etwas, als einen Ersatz, als einen überschriebenen Ersatz, der etwas schief absteht und etwas verschoben ist. Also da hat sich auch die Grenze, Polens Grenzen haben sich ja immer wieder verschoben. Es wurde immer aufgespalten und zerstört, und da versuche ich das Wort hineinzunehmen und in dieses Land, das nur noch aus Sprache bestehen soll, zu integrieren auf eine Weise, die Brüche, von denen ich ja eben auch sprach und die polnische Geschichte auszeichnen, irgendwo versucht gut zu machen und wieder heil werden zu lässt, aber um auch darüber hinaus zu gehen in etwas anderes, eine Öffnung, die eine Kontamination ist und die meine ganz persönliche Geschichte und auch die Geschichte meines Schreibens oder zur Sprache Gelangens ausmacht. Eine einzige Kontamination aus zweien leider vermutlich, wobei ich mich darum bemühe, ein drittes und viertes und anderes auch noch hineinzuholen, um es etwas zu erweitern, aber ja, historisch und autobiografisch gesehen ist es wohl einfach das aus diesen Zweien.
Und dieser Prozess der Überschreibung und Verschiebung, der hört ja nicht auf. Also insofern brauchst du gegebenenfalls möglicherweise immer noch mehr Sprachen, falls sich irgendein Sprachraum als zu eng erweisen sollte, um weiter verschieben zu können. Weil vielleicht diese Notwendigkeit der Kontamination, wie du sie eben gerade beschrieben hast, nichts ist, was irgendwie abgeschlossen werden kann.
Ja, ich hoffe, dass es nicht abgeschlossen werden kann, zumindest so lange, wie ich gehen kann und denken und leben darf, wird dieser Prozess sicher nicht abgeschlossen sein, sei denn ich versacke oder weiß nicht, was mir noch droht, was uns allen droht. Aber so weit, wie ich gehen kann, werde ich sicherlich gehen. Ich habe versucht, das Französische reinzuholen und versuche es immer stärker, dieses Französisch, das ja meinen Alltag auszeichnet, da reinzuholen und mich in diese Richtung zu verschieben. Was heißt versuche eigentlich? Geschieht das ganz von allein? Ich werde sehen, wohin sich das schieben lässt, was dann, wenn meine 3 Jahre in Hildesheim um sind, wo es dann hingeht. Vielleicht nochmal in eine neue Sprache.
Naja, abgesehen davon, dass es ja vielleicht ein paar mehr als 3 Jahre sind, aber ich würde aber gerne nochmal ein, zwei Schritte zurückgehen. Wir haben eben was vom Vorlesen erzählt und wir sind dann schnell bei Deutschesno, Liedvoll Deutschesno gelandet. Ich würde aber ganz gerne noch dich nach dem Schreiben fragen. Also, wie hat es mit dem Schreiben dann angefangen bei dir?
Ich habe als ich 15, 16 Jahre alt war, habe ich ein Jahr in England verbracht und hatte wieder eine Gelegenheit aus dem Deutschen, das ich ja mühelos als Kind gelernt hatte, in eine andere sprachliche Umgebung zu kommen. Und durch diese erneute Fremdheit und einen fremden Blick auf Sprache und auf Grammatik, die ich zwar in der Schule ja gelernt hatte, aber mitnichten gut genug gerüstet war, um da mein Abitur zu machen, mit diesem Blick auf die Sprache analytisch wurde, habe ich angefangen, auf Englisch zu schreiben, Gedichte auf Englisch zu schreiben, in diesem erlernten Englisch, in dem Englisch, das ich dort neu lernte. Und ich glaube, dass das die ersten Gedichte, von denen ich sagen kann, dass es sich vielleicht tatsächlich um erste Gedichte handelte, gar nicht auf Deutsch, auch nicht auf Polnisch, sondern in dieser dritten Fremdsprache geschrieben wurden. Und ich glaube auch, dass ich damals begonnen habe, intensiv zu lesen, was davor nicht der Fall war. Und was mich zum Schreiben erst brachte, also intensiv Poesie zu lesen. Ja, ich denke, da hat es wahrscheinlich angefangen.
Gab es für dich da so Initiationserlebnisse, was die Lektüren angeht?
Sylvia Plath, würde ich sagen, auf jeden Fall ganz, ganz wesentlich. Am Anfang, ja, Initiationserlebnisse. Ja, vielleicht hängt viel mit Sylvia Plaths Gedichten zusammen. Und ja, also ich hab vor allem Frauen gelesen, aber auch so polnische Dichterinnen natürlich. Anna Świerczyńska, ich habe meine Tante, die leider kein Deutsch spricht und wahrscheinlich niemals etwas von mir lesen wird oder hören wird, da verdanke ich ziemlich viel polnische Poesie von Frauen. Anna Świerczyńska gehört sicherlich auch zu diesen ersten Lektüren, die zu möglichen Initiationserlebnissen zählen könnten. Allerdings ist eine sehr reduzierte und wenig sprachspielerische Poesie. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das gerade da in die damalige Zeit fällt, dass ich sie kennengelernt habe.
Und wann ist das Übersetzen dazu gekommen?
Das Übersetzen, das kam von einem, da hatte mich ein Autor, den ich kennengelernt hatte, im Rahmen eines Sioran-Kolloquiums, zu dem ich nach Rumänien gefahren bin, 2004, gab es jedes Jahr bei Sibiu in Reșiner, seinem Geburtsort, also dem Geburtsort von Emil Cioran, Sioran, über den ich meine Magisterarbeit in Paris geschrieben habe, gab es jedes Jahr ein großes Kolloquium. Da kamen Forscher von überall her und Forscherinnen. Initiiert war das Ganze worden von einem belgischen Dichter, der heute nicht mehr lebt, der sich nach Rumänien exiliert hatte, auch wegen Cioran, den er gelesen hatte. Und dieser belgische Wissenschaftler hat einige Bände mit Gedichten veröffentlicht und bat mich, nachdem er meinen Vortrag gehört hatte, den ich damals auf Deutsch halten durfte, weil es ja dort eine große deutschsprachige Gemeinschaft gab und das Ganze überhaupt ein mehrsprachiges Kolloquium war, er bat mich darum, seine Gedichte zu übersetzen. Und dann habe ich von diesem Eugène van Etterbeek, so hieß der Mann, habe ich Gedichte übersetzt. Da kam dann ein winziges Bändchen mit Gedichten in seinem Verlag heraus, der ein Hermann Stetter Leidener Verlag, glaube ich, war. Also ich weiß nicht mehr, ob es Leiden war, wo er herkam, aber er hatte da einen kleinen Verlag aufgezogen. Und da kam dann die erste Übersetzung aus dem Französischen, war das, seinem Französisch in mein Deutsch. Das war ja 2004, glaube ich, habe ich angefangen zu übersetzen.
Würdest du sagen, dass sich dadurch, dass du angefangen hast zu übersetzen, dein Schreiben auch nochmal wesentlich verändert hat?
Ja, also beides ist vielleicht wahr. Ich denke schon, dass da etwas zusammengekommen ist, was schon da war, da ich ja durch das Erlernen der deutschen Sprache immer mit dem Übersetzen konfrontiert war und auch immer für meine Schwester übersetzt habe, früher als Kind. Insofern war das Übersetzen natürlich wie für alle Migrantenkinder und ausgewachsenen, erwachsenen Migranten später war von großer Bedeutung. Aber dennoch glaube ich, dass etwas aus der Praxis des Übersetzens in meine Texte Eingang gefunden hat, dass es so andernfalls nicht gegeben hätte. Zum Beispiel in diesem kleinen Plansprachen-Bändchen, das ich gemacht habe mit Ostengeler Kleingrammaturgie. Da ist es ja eine Art Übersetzungspoesie, sofern von Poesie gesprochen werden kann. Aber Übersetzung nimmt einen großen Teil des Ganzen ein. Insofern, als ich beim Kollagieren und Montieren dieser Sprach- und Textcollagen aus Handbüchern, Sprachhandbüchern verschiedener Plansprachen, erst aus bei dem Französischen, wie das bei der Langue Bleue ist, übersetzen musste, denn das Manual ist zwar ein Manual für Langue Bleue bzw. Bolac, aber die Übersetzung ins Französische, eine Sprache, aus der heraus Léon Bolac das Ganze ja auch konzipiert hat, überall vorliegt. Und so musste ich erst, um meine Gedichte oder meine Collagen, meine Montagen zu bauen, aus dem Französischen übersetzen, das dann in Plansprache und aus der Plansprache dann, oder aus diesem Mix aus Plansprache und Französisch und meinen Ahnungen in ein falsches Deutsch. Ja, insofern hat die Übersetzung, glaube ich, zumindest für dieses Bändchen, auch für das Folgebändchen mit Sicherheit Bedeutung gewonnen.
So wie du eben diesen Übersetzungsprozess beschrieben hast, das klingt ja ein bisschen auch wie so eine Modellanordnung oder Versuchsanordnung, die man, wenn man sie ein bisschen abstrahiert, vermutlich auch gut als eine Art Poetologie formulieren könnte.
Ja, als Poetologie, ja, vielleicht. Also es ist auf jeden Fall vielleicht ein Verfahren. Ich gehe ja viel mit Verfahren um, versuche die auch zu unterrichten oder den Studierenden ans Herz zu legen, wobei ich gar nicht weiß, ob dieses Verfahren als solches ausreicht. Ich glaube nicht, so war einfach, so kann man im Nachhinein das Verfahren schauen, das ein Text vielleicht hervorgebracht hat oder also die Linie verfolgen eines Zustandekommens. Als Poetologie, ja, mit Sicherheit, vielleicht könnte man darüber poetologisch nachdenken und das mal poetologisch zu fassen versuchen. Aber wenn Poetologie, dann sicherlich mit Übersetzung dabei.
Ich fand das mal sehr lehrreich, so sagen wir mal in der frühen Hochzeit von Ulipo, diese Vorstellung der nachträglichen Rekonstruktion von Regelhaftigkeit. Also ne, das war etwas, was man irgendwie gemacht hat, irgendwie nachträglich halt eingemeindet in ein Regelkonzept. Ganz egal, ob das zutrifft oder nicht, aber in der Retrospektive passt das eigentlich ganz gut.
Ja, das Ding ist ja, dass die Texte, die theoretischen Texte von Ulipo ja ganz oft und nicht nur alle Avantgarden eigentlich immer im Nachwort kommen und immer rückblickend entstehen. Also kaum jemand setzt sich hin und schreibt sein Programm auf. Zumindest funktioniert das bei der Poesie nicht. Ich habe immer gestaunt, wie das ist bei Leuten, die ihren Plot für einen Roman im Vorfeld aufbauen und ausbauen können, um dann nur noch abzuschreiben, die einzelnen Stationen des Ganzen abzuschreiben. Aber für die Poesie funktioniert das ja ganz anders. Ich kann mir niemanden vorstellen, der jetzt ein Programm vorausschickt, um dann abzuhandeln, was da entstehen sollte oder was da bereits angelegt war. Also sowas kommt immer im Nachhinein.
Ja, ich glaube, wenn jemand das in der Prosa oder beim Roman irgendwie sozusagen abarbeitet, dann kommt auch sowas dabei heraus. Also jedenfalls kommt etwas dabei heraus, an dem man als Leser oder Leserin sich dann eben nicht mehr abarbeiten möchte, sondern das vielleicht einfach nur schnell weglegen möchte.
der niederländische Schriftsteller A.F.D. van der Heyden hat mal beschrieben, wie er sich im Keller seines Hauses eine Werkstatt eingerichtet hat, wo er seine Romane konzipiert. Und zwar legt er sich wirklich bastelt sich in seiner Werkstatt einen Buchblock, der genau den Umfang hat, den das Buch am Ende dann haben soll. Er bindet es ein und so weiter, macht ein Titelblatt fertig, dann hat er sozusagen einen leeren Dummy da vor sich, um den Container zu haben, den er dann nur noch, in Anführungszeichen, nur noch ausfüllen muss. Ich habe ihn im Gespräch mal danach befragt und er meinte, ja, was passiert im günstigsten Fall, wenn es denn gelingt, sind, dass laute Implosionen stattfinden. Also es ist eigentlich, einem um die Ohren fliegt das Ganze und deswegen von vornherein so etwas wie Halt notwendig ist. Fand ich eigentlich eine ganz schöne Beschreibung für den Prozess, also was, also insbesondere so diese Dynamik zwischen Regelhaftigkeit und dem dichterischen Akt angeht. Ich glaube, es fehlt noch ein wichtiges Element, was für deine Kunst, glaube ich, sehr charakteristisch ist, nämlich einmal in dem, ja, ist das jetzt auch in Lied von Deutschismo, da ist von Ikonenklonen die Rede. Du arbeitest gerne mit Collagen, Drucke, die nicht nur gestalterisch, sondern eben auch als Gegenstand der Dichtung eine wichtige Rolle spielen. Inwiefern hat, also was für eine Rolle spielt das für dich auch für den Produktionsprozess, für den dichterischen Prozess?
Zum Beispiel Bildhaftes oder Soundmäßiges, damit kollagiere ich ja auch gerne herum, hat für den Schreibprozess, wo es sich um ein Gedicht handelt, eigentlich wenig zu tun, bis auf die Texte, die explizit Collagen sind aus Materialbänden oder in den genannten Manualen, Sprachlehre. Aber was die Bilder, die Ikonenklone zum Beispiel anbelangt, ist das noch eine Ausflucht, wenn ich nicht schreiben kann, dann mache ich Bilder oder dann mache ich irgendwie Sound oder mache irgendwas anderes oder übersetze oder man sucht sich ja oder findet oder es findet einen solche Auswege, wenn man gerade pausiert oder ja, irgendwie zieht es einen auch dahin oder mich zumindest in diese etwas anderen Medien, dem Wort entfernteren Medien, eben das Bild hin und wieder, im Moment wieder nicht.
Aber ich frage mich, ob das nicht eigentlich eine ganz ähnliche oder sogar die gleiche Perspektive ist. Du hast an anderer Stelle, wenn ich das zumindest richtig verstanden habe, immer wieder mal darauf verwiesen, dass du Sachen findest, wenn du schreibst. Also, dass du auch eben mit Material umgehst. Sei es, dass du, was ich im Barock fündig wirst und die Sprachringe, ne, von Haasdörfer etwa versuchst anzuwenden. Ja, oder eben, ob du Sprache oder anderes als Soundmaterial eben wahrnimmst oder eben auch Bildmaterial. Also, das ist eben immer wieder um die Verarbeitung von bestimmten Materialitäten in etwas anderes eben geht.
Ja, also insofern, ich glaube schon, dass zum Beispiel diese Bilder oder die Soundsachen ja auch Gedichte sein können. Mit meinem Kollegen Marc Matter, dem ich jetzt ein neues Stück vorbereite, nennen wir unsere Arbeit Geräuschtext. Also es geht schon um Text und auch um Gedicht, um Gedichte. Und ich glaube auch, dass diese Bilder letztlich als Collagen, vielleicht auch als Bildgedichte funktionieren sollen. Insofern ist das eigentlich alles ein gleiches oder sogar ein selbes. Vielleicht auch wenn ich gerade versucht habe, in eine andere Richtung zu argumentieren. Aber wenn ich recht darüber nachdenke, ist es bloß die Fortsetzung eines Gleichen mit leicht anderen Mitteln.
Also ich frage jetzt ja wirklich aus einer reinen Rezeptionsperspektive und habe zumindest für mich sehr stark festgestellt, etwas Ähnliches, wie es mir zum Beispiel mit Oscar Pastor auch ging. Darüber habe ich neulich mit Ulf ja auch gesprochen, den ich für mich eigentlich erst richtig entdeckt habe und ihn lesen konnte, als ich ihn gehört habe. Und wenn ich deine Sachen lese, dann ist mir ziemlich schnell, für mich jedenfalls, klar geworden, ich muss sie laut lesen. Anders verstehe ich es nicht. Also verstehen, in Anführungszeichen. Also anders kann ich nicht damit weiterdenken und weitermachen. Insofern wäre das zumindest aus meiner Perspektive ein Argument dafür, das schon sehr stark in einzudenken. Also die Materialität eben immer eine ist, die etwas ist, die was durchdringt durch alle Schriftschichten.
Also Material ist für mich absolut wesentlich. Wenn ich kein Material finden würde, dann glaube ich, gäbe es auch gar keinen Kontakt zum Gedicht, oder es würde vermutlich als erstes Material die Wörterbücher, die ich ja viel gelesen habe und immer noch lese, wenn ich wieder schreibe. Material ist absolut wichtig. Ich kann mir nicht vorstellen, mich irgendwo in die Landschaft zu stellen und ohne Material ein irgendwie inspiriertes Gedicht über die Natur oder über etwas, was ich sehe, zu schreiben, was nicht am Tisch in der ausschließlichen Beschäftigung mit einem vorgegebenen Material zustande kommt, sondern aus der bloßen Betrachtung von etwas jenseits des Materials. Insofern, Material ist schon wichtig. Und der zweite Punkt, also das Lautlesen, wenn du sagst, Lautlesen, wenn ich Gelegenheit habe, Gedichte an Leute zu verschicken, die gerade Gedichte, die ich gerade geschrieben habe, die gerade neu sind, wo ich mir wünsche, die bitte schau dir das mal an, also den wenigen, die zwei Leute, die das von mir manchmal zu lesen kriegen oder die ich damit belästige, dann sage ich dann bitte laut lesen, bitte immer laut lesen, weil das Ohr natürlich der erste Zugang ist. Ich lese mir diese Texte ja auch selber etliche Male vor beim Schreiben, oder die entstehen ja immer nur laut, weil der Klang so wichtig ist, auch ein anderes Material. Also, aber ja, nach dem Klang werden diese Wörter ja auch oft zusammengestellt. Dann auch da, ja, ist schon ein sehr wichtiges Moment, diese Art zu schreiben.
Das heißt, du schreibst eigentlich auch laut?
Ich schreibe immer laut, ja. Ich kann gar nicht anders schreiben als laut schreiben. Also flüstern, muss ich sagen, weil ich bin ja jetzt, leider hatte ich nie die komfortable Situation, einen Raum ganz für mich allein zu haben, wo ich dann noch vor mich hinreden kann. Aber ich rede auch sonst permanent mit mir, was schon fast beunruhigend ist.
Vielleicht wäre das eine gute Stelle, an der du mal etwas eben auch selber laut liest.
Gerne.
Gibt es etwas, was du besonders gerne liest oder was du bisher vielleicht vermieden hast zu lesen?
Ja, was ich vermieden habe, genau. Das ist, glaube ich, ein guter Aufhänger. Traue ich mich nicht, was ich vermieden habe zu lesen. Was soll ich vorlesen? Vielleicht nehme ich doch was aus dem letzten Büchlein.
Ja, wie wäre es mit dem Deutsches Nomoja?
Okay. Deutsches Nomoja. Millionen flüchtige Wörter stehen an der Grenze zu diesem Gedicht. Die Beine in den Bauch sich, Schlange an der Grenze. Dunkle Wörter, dunkle Fremde, suchen nach Zuflucht, wollen hier wohnen. Herr Jaschmakt, Bechardort, da warten Mummen von jenseits der Pole. Sind welche von Ungarn gekommen? Zupełnie nie deutschaue słowa drängen sich hier in die Futura. Grenze błagają, wir beten die Grenzen, deine, Deutschizno moja. Aber was soll ein Gedicht mit den Millionen flüchtigen Wörtern nur anfangen? es könnte mit ihnen kickern gehen, schlägt's Kickern vor. Sie einladen zu Bier, Püree und Kohlrouladen oder eine Reise machen an ein schönes Wort und ihnen die Gegend zeigen, Gegend. Es könnte Millionen Wörter einfach schweigen und müsste jetzt nicht gründeln, Mörtel, Münze, Wrack und Wub erleiden, schlackern, lecker, Mord und Mergel. Jesch, es könnte wieder flippern wie am Rastplatz, weil die Zeit lang wird. Und mit der Tinker auf die Kirmes gehen, sich in die Zukunft sehen lassen vom pinken Klaffu-T-Schafott im Pelz. Es könnte Schützenfest und Adlerschuss verpassen, an der Lippe laufen, wo die Mimik hüpft, dann am grünen Winkel Wasser in schnöden Reimen kurz verschnaufen. Auch könntest doch ins olle Haus, das Haus am halben Mond einziehen, und dem Fallmann hin und wieder den Fadengang von Buche andiktieren. Dabei könnte es aus dem Kickerns Kern und all den Kitsch entfernen und stattdessen andere Wörter weiden, vielleicht fremde Wörter heimen, raffig diese flüchtigen, mehrbarwigen, die Völkerball in föderalen Hallen spielen, aber Millionen, doch bleibt bloß ein Kern am Kitsch beim Kern am Kitsch. Abgeschoben, ausgespuckt, da ist etwas Kleinstes blau-rosa gepuckt, wie ein Taubenschluck leise weint mitten im Pulk. Wo sind denn die aus dem Morgenland, die drei Worte mit den Gaben? Nix Mürre hier, Herr mit dem Schwarz-Rot-Gold. Wörter aus dem Buch der Könige hocken im Containerdorf, Rumpfwörter aus Saba, noch Milchschorf im Haar, labern Babel. Jetzt kommt ein Motto von Yoko Tawada, aus einem Gedicht. Ich Pistole, du Angst. Und es steht da ein deutsches Geflügel oben drüber. Ich schiel jetzt auch heraldisch rechts, zerzaus euch das Geflügel, verschock mausere Krauses aufs übelste Schwäch, es prügels durch und quäle, bin die keiner nicht erbele, ich zerzaus es, bis es ächzt, verbrühe ihm die Kehle, kräht es frech, icke schäles, lechts. Deutschunio, Deutschulku, dies Endding dann, dies Endding. Dinge dann, deutschau im Tam, tamsgine, tamsgnie, regnei, Fliegenalarm, eutschüssne, tschatschau, Küsse.
Ja, vielen Dank. Am liebsten würde ich das jetzt versuchen, so ähnlich wie ich mit Ulf über Am Rand der Denkste von Oskar Pastier gesprochen habe, das auch mit dir zusammen nochmal zu lesen. Ich fürchte bloß, das könnte ein sehr langes Gespräch werden. Das wäre dann der unendliche Podcast. Oder Millionen flüchtige Wörter stehen an der Grenze zu diesem Gedicht. Aber Millionen heißt es später nochmal. Das sind die flüchtigen Wörter haben hier Einzug gehalten in das Gedicht. Die sind ja schon über die Grenze rüber. Wobei ich mich frage, welche Grenze ist das eigentlich oder welche Grenzen sind das?
Also dieses Gedicht hat ja, das habe ich in dem Bändchen in den Anmerkungen auch betonen wollen, diese Lage im Dezember 2015 zum Ausgangspunkt, als, jetzt haben wir es ja schon wieder gehabt, so viele Flüchtlinge an den Grenzen standen und da kam von Katrin Röckler damals die Anfrage für einen Band der Neuen Rundschau, den sie da kuratierte, beziehungsweise herausgab, zum Thema Futur 2 etwas zu schreiben. Und ja, ich habe diese Millionen, die keine Millionen waren, aber sehr, sehr viele leidende Menschen in den Medien gesehen und habe dann überlegt, oder habe nicht überlegt, ich habe sie, die sind dann Wörter geworden. und standen an einer Grenze zum Gedicht, denn es geht ja eigentlich nicht um die Wörter, die dann hier in diesem Gedicht übrig geblieben sind und es geschafft haben, Asyl zu finden im Gedicht, sondern vielmehr um die vielen Abwesenden, die da immer noch stehen und herumschwirren und keinen Zugang gefunden haben. Also quasi um das, was hier latent, das Latente und das Nicht-Eingegangene. Denn man kann ein Gedicht, das wissen wir alle, ist ja ein sehr, oder meistens, wenn es nicht episch ist, ein eher konziser, verdichteter Ausdruck, wörtlicher Ausdruck, in dem, ja, ich glaube, die Notwendigkeit der Zeilen spielt, oder die Notwendigkeit jedes Wortes in einer Verszeile muss da ganz genau austariert sein. Und so gibt es gar nicht so viel Platz, wie auch in den Ländern, in die diese Flüchtlinge flüchten wollen. Wir haben es ja gerade jetzt mit der polnischen Grenze wieder gesehen, dass da eigentlich gar kein Platz ist und nur ganz wenige Zugang finden. Und ja, um all diese nicht eingegangenen soll es mir hier eigentlich gehen.
Wir sind von der Berichterstattung jetzt über die Geflüchteten an der Grenze zwischen Belarus und Polen eigentlich so zwei Bilder sehr eingebrannt. Das ist einmal, als dann nach ein paar Tagen in belarussischen Fernsehen Bilder gezeigt wurden, wo viele Menschen in so einer Lagerhalle untergebracht waren. Eine ganz moderne Lagerhalle mit blauen Hochregalen, die leer waren. Und auf dem Boden zwischen diesen ganzen Gerüsten, dieser Regale verteilt, eben Menschen auf dem Boden eben kampierten. Was offenbar gezeigt wurde, ist ja, was für eine Fürsorge das Regime da zeigt, dass sie ihnen ein Dach über dem Kopf bietet, nachdem sie vorher tagelang oder teilweise auch wochenlang in eiskalten Wäldern da ausgeharrt haben. Und das andere Bild waren die Lichter, die grünen Lichter, die auf der polnischen Seite manche Menschen in die Fenster gestellt haben und um Leuten, die es über die Grenze geschafft haben, zu signalisieren, dass sie dort Zuflucht finden oder etwas zu essen und zu trinken, ein paar Stunden Wärme oder dergleichen. Ich habe mich gefragt, wie solche Bilder auch sprachlich eigentlich in uns einwandern. Also was für Ausdrücke hängen bleiben und welche eben außen vor bleiben, welche ausgegrenzt werden und welche wir ganz selbstverständlich in unseren Sprachgebrauch, sei es nur so ganz funktional, mit übernehmen. All das, was wir nicht hören, was für Stimmen haben die Menschen eigentlich, was sagen die, wie sprechen die irgendetwas aus, stattdessen bleibt dann irgendwas wie Frontex oder so hängen.
Ja, ich weiß nicht, was die alle aussprechen, denn man hört sie ja nie. Man kriegt ja immer nur diese katastrophischen Darstellungen zu Gesicht. Aber was bei mir zum Beispiel hängen geblieben und dann auch in das Gedicht eingegangen ist, sind diese UMF-Wörter, die eigentlich UMF-Wörter sind, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die dann aber zu einem Rumpfwort wurden, weil ihnen ja noch viel fehlt. Und also unbegleitet sowieso, weil die nicht umstellt sind von sich semantisch jetzt die Begleitenden als Wörter natürlich Konstellationen, aber so etwas ist ein Wort, das hängen geblieben ist. Zugleich, weil in Bezug auf dieses Gedicht gesprochen, das ja eine Art Auftragsarbeit war für einen Band der Futur, sich mit dem Futur beschäftigen wollte und dies dann auch natürlich gut seitdem, aber kam dann die Futura dazu, also diese Umwörter in die Futura, in diese Type, deshalb das Gedicht, wie ich es mir vorstelle, wenn es abgedruckt wird. Und so ist es auch in dem Fall dieses Büchleins hier, das auch in Futura gedruckt sein, um wenigstens diese Zukunftshoffnung, die die Flüchtlinge in Gestalt der flüchtigen Wörter haben, ja, in die irgendeinen ja, nach vorn zu tragen.
Wobei Futur 2 ja eigentlich ein Blick in die Vergangenheit ist. Es ist immer so eine Retrospektive.
Ja. Ja,
also ich schaue den Blick auf die Zukunft als etwas schon Vergangenes.
Ja. Ja, aber. Ja.
Was man leicht mit Prophezeiungen auch verwechseln kann. Aber.
Ja, das stimmt. Aber ich denke, wir können ja also in Zukunft schauen, kann eh niemand. Wir können ja nur aus dem schöpfen, was schon da ist. Und ich merke jetzt, da dieses spezifische Gedicht schon 6 Jahre alt wird, dass hier Vergangenheit und Zukunft bei jedem Blick in die Nachrichten sich wieder treffen und ich nicht viel gestehen ist seitdem.
Ja, in Aktualität wird es so schnell nicht verlieren. Das ist sicher. Also wenn man es jetzt auch nur in Anführungszeichen auf den historischen Anlass von vor 5 Jahren irgendwie beziehen wollte, dann hat sich seitdem ganz im Gegenteil nicht unbedingt etwas zum Besseren entwickelt. Also das, was wir jetzt gehört haben, was wir vorhin auch schon noch ein bisschen allgemeiner beschrieben haben, kann man hier in dem Gedicht sehr deutlich erleben. Also eine Vielsprachigkeit oder Mehrsprachigkeit im Gedicht, eine Vielheit, die auch nochmal thematisiert wird in den vielen Wörtern und auch eine Gleichzeitigkeit. Eine Gleichzeitigkeit, in der diese Vielheit in der Sprache eben stattfindet. Also lautlich, semantisch, auch grafisch, du hast eben auf die Schrift, die Type der Futura hingewiesen. Wird mit dieser Formung von Mehrsprachigkeit etwas durch dich transparent gemacht, was eigentlich ohnehin immer da ist, sonst aber tunlichst verdrängt wird? Also ist das eigentlich im Kern so ein Prozess, um den es geht? Also Mehrsprachigkeit, die tatsächliche Mehrsprachigkeit sichtbar zu machen?
Ich weiß nicht, ob ich von solch einer Intention ausgehe, überhaupt etwas sichtbar machen zu wollen. Ich glaube nicht. Ich glaube, das steht meinem Schreiben völlig fern. Denn diese Mehrsprachigkeit ist ja eher das Werkzeug hier. Es steht also nicht es ist weniger das Ziel als der Ausdruck selbst oder der Weg irgendwo hin zu gehen über eine mehrsprachige, über diese Oligoglotte, denn ja nur mit einigen wenigen Sprachen angefütterte Sprache etwas zu sagen, was in meinem aktuellen Fall nur so gesagt werden kann. Vor dem Hintergrund dieser relativen Mehrsprachigkeit. Insofern glaube ich nicht, dass es um eine Sichtbarmachung geht, wobei ich vielleicht über ein Gedicht nachdenken könnte, um es tatsächlich um Mehrsprachigkeit sichtbar zu machen. Ich glaube eher, sie ist hier, also Mittel oder ja, der Ausdruck selbst so notwendig für den Ausdruck, der natürlich mehrsprachig ist. Ich weiß nicht, ob das einleuchtet, was ich ja sagen möchte. Aber es ist kein Ziel, glaube ich. Oder zumindest liegt das Ziel nicht in der Sichtbarmachung der Mehrsprachigkeit.
Mhm. Sichtbarmachung ist wahrscheinlich ein irreführender Begriff von mir gewesen. Was mich beschäftigt dabei ist eigentlich, dass es, sagen wir mal, im Alltag, in der Lebensrealität eine Selbstverständlichkeit gibt von Mehrsprachigkeit. Also, so wie du es jetzt auch biografisch eben selber repräsentierst, du bist in Polen geboren, hast als Kind monolingual Polnisch eben gesprochen, ist dann nach Deutschland gekommen, hast Deutsch gelernt, du hast Englisch gelernt, du sprichst heute Französisch und so weiter. Deine Kinder wachsen auch mehrsprachig auf. Also das sind Realitäten, wie wir sie in unserer Gegenwart ganz selbstverständlich an immer mehr Orten treffen, in einer Gesellschaft, die davon zunehmend durchsetzt ist. Also diese Fiktion eben vielleicht als Fiktion überhaupt erst sichtbar macht, dass es so etwas wie eine monolinguale Gesellschaft überhaupt geben kann. So, vor dem Hintergrund kommt vielleicht auch diese Frage nach der Sichtbarmachung, dass etwas für Menschen sichtbar wird, die eben noch dieser Fiktion anhängen, dieser Idee, dass es sowas wie eine monolinguale Idee etwas gibt, die auch eine Identität repräsentieren könnte.
Ja, da gibt es in Deutschland derzeit ja auch wieder ziemlich viele, die davon ausgehen, dass das hier monolingual und monoethnisch und so weiter sein soll. Insofern Sichtbarmachung ja gerne, aber ich glaube, dass diese Sichtbarmachung auch vieles verhindert und dass man sich mit dieser Sichtbarmachung, wenn man so sichtbar, ja, Uliana Wolf spricht oft von Translingualität, translingual, nicht nur polylingual, sondern auch translingual schreibt, dass man da ja vieles verhindert, denn eben natürlich Lektüre zum einen, ich oft gefragt werde, ja, was bedeutet das hier, wer soll das lesen, wer sind, wer ist hier die ideale LeserInnenschaft für solch ein Gedicht, das angeführt hat, ist mit verschiedenen Sprachversatzstücken. Wer soll das verstehen? Auf der anderen Seite ist es mir auch schon passiert, eine sehr unangenehme Erfahrung, von der ich auch gerne erzähle, dass ich für, wenn ich mal Deutsch schreibe, für meine Fortschritte im Deutschen beglückwünscht werde von älteren Autoren, Kollegen, eine ja sehr unangenehme Art und Weise, sehr ja, herabblickend auf diese Metökin, die da Deutsch schreibt, zu schreiben versucht und sich dabei einen abbricht, weshalb diese Sprache ja auch kein reines Deutsch ist, sondern als unverständliches Privatidiom ausgelegt werden kann. Insofern Sichtbarmachung, es ist eine unwillkürliche Sichtbarmachung. Ich kann gar nicht anders als wahrscheinlich so schreiben. Das ist der mir ganz natürliche und so mit mir gewachsene Ausdruck mit polnischen Textteilen auszudrücken und mit französischen und mit lateinischen, manchmal kommt griechisch, manchmal italienisch und englisch und was mir sonst noch einfällt.
Vielleicht wird ja was ganz anderes sichtbar an der Stelle, nämlich das Unvermögen, die Unzulänglichkeit, das Scheitern derer, die ja dem Glauben nur mit Herablassung irgendwie begegnen zu können.
Ja, das, also den Mut oder den Stolz, das so aus dieser Perspektive zu betrachten, den habe ich hier, glaube ich, kann ich aufbringen. Oder ja, Mut ist nicht mal über die eine Art selbstsichere Haltung in dieser, zwischen diesen Stühlen, auf denen ich da stehe oder halbwegs sitze. Sprachlich.
Naja, ich meine, wenn wir das mal weiterverfolgen, auch an Beispielen, würde ich mal vermuten, dass wir sehr viele finden, die schon immer mit Mehrsprachigkeit auch gearbeitet haben, in der Dichtung allemal. Und da, wo das nicht passiert, wir es vielleicht auch mit einer Dichtung zu tun haben, die sich abdichtet und massiv an Relevanz eben einbüßt in dem Moment, wo sie das tut, wo sie sich sozusagen dieser Chancen beraubt, keine Materialien irgendwie zu verarbeiten, die aus der Welt so reichhaltig irgendwie beigesteuert werden. Also insofern sprechen wir vielleicht eben über Konstanten von Dichtung, hinter die immer wieder natürlich Menschen zurückfallen, aber da muss man sich auch nicht unbedingt dafür interessieren.
Schön, dass du das so siehst.
Nimm mal so jemand wie Oskar Pastior, wo einem eine solche Überlegung doch einigermaßen merkwürdig und fremd vorkommt. Mhm. Also es ist ja nicht vorstellbar, dass er irgendwie hätte anders schreiben können.
Obwohl ja die ersten, wenn man sich die frühen Gedichte ansieht, ja, die sind schon ganz anders. Aber er hat diesen Weg ja auch, nein, gewählt, mit Sicherheit nicht, aber es war sein Weg, der ihn dann dahin führte.
Ja, aber es ist ja nicht nur so eine physiognomische Geschichte, dass das jetzt auch nicht darum geht, jetzt irgendwie eine Person mit einer Schreibweise unbedingt zu identifizieren, sondern eher eigentlich mit einer strukturellen Offenheit und Neugier und Integrationsfähigkeit, was man da dann konkret aus präpariert als eine lyrische Form etwa, ist ja dann immer noch was anderes.
Ja. Ja, also wenn du sagst präpariert, natürlich, man präpariert das, aber das klingt immer so, als wüsste man, als wäre schon klar, dagegen wehre ich mich, als wüsste man, wohin das dieses Experiment, dieses Andauernde führt. Denn ich weiß nicht, warum ich jetzt so eine Unterstellung daraus höre, aber vielleicht ist es gar nicht der Fall.
In der Regel geschieht es ja wahrscheinlich genau andersherum, dass man selbst als schreibendes Ich präpariert wird von dem Material.
Ja, das trifft mit Sicherheit eher zu. Ist ja auch nicht dafür verantwortlich, was auf einen zukommt. Und so ist es ja meistens mit dem Material. Man sucht es sich ja nicht aus. Oder? Man sucht ja nicht aktiv danach. Vielleicht sucht man, aber nein, man findet eigentlich nur aktiv.
Es findet man, oder, genau, man wird gefunden. Ja. Wie wirst du gefunden?
Wenn ich das wüsste, wie werde ich gefunden? Ich weiß nicht, wie ich gefunden wurde. Wenn ich mal gefunden werde, wenn ein Gedicht zustande kommt. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich hoffe, ich werde noch gefunden werden.
Naja, aber ich habe schon das Gefühl, also wenn wir sprechen, du hast jetzt neulich mit zunehmender Begeisterung mehrfach von Marianne Fritz etwa gesprochen, mit der du dich gerade beschäftigst. Das ist ja nur bedingt auch ein Zufall, dass du dich mit Marianne Fritz beschäftigst. Also, da gibt es wahrscheinlich noch einige andere Figuren mehr, die ähnliches Kaliber hätten, die dich dann auch irgendwie anfangen könnten zu präparieren. Aber eine bestimmte Disposition dafür ist ja da.
Ja, mit Sicherheit. Also ich glaube, wir bringen alle unsere Dispositionen für das, was wir tun und was uns beschäftigt, immer mit, tragen die vor uns her und da kann dann kommen, was da finden möchte. Aber Marianne Fritz ist natürlich ein gutes Stichwort, ein riesiges, unbeschreibliches Werk tut sich plötzlich vor mir auf. Nicht, dass ich Marianne Fritz nicht schon einige Jahre mit mir herumtragen würde, etwa seit 2009 oder 10, war etwas über 10 Jahre mit Sicherheit, eher nicht, aber ich habe ihre Versuchsordner kürzlich im Archiv bei ihrem langjährigen Lebensgefährten Otto Dünser entdecken dürfen und habe eine unfassbar große Vielfalt an Aufzeichnungen entdeckt, die ich natürlich nicht entdeckt habe, die mir plötzlich zugänglich gemacht wurden, mit Texten, die für mich pure linguistische Poesie sind, auch in all den Versuchen, in all den Wiederaufnahmen, den Abbrüchen, der wuchernden Interpunktion auf diesen Seiten. Ein Werk, das für mich an einem Punkt interessant wird, ins Textgelände selbst ausschreitet, also nicht mehr linear erzählt, wie ihre frühen Bücher, also auch dessen Sprache du nicht verstehst, ist ja noch ein, wenn auch schon unüberschaubar gewaltiges, großes, aber immer noch relativ linear im Vergleich zu späterem relativ linear erzählendes, aber naturgemäß und besonders die letzten naturgemäß Texte, die es da gibt, sind sind ein Feld, ein Forschungsfeld, das sich gerade auftut, an dem man, wie ich vermute, sehr gut Prozesse studieren kann, Schreibprozesse studieren kann. Den Schreibprozess der Marianne Fritz, einen von vielen vermutlich, weil es ja, sie hat sich ja auch auf Sprachaufnahmen verlegt, auf Collagen, übrigens auch eine Art Collage kann man ihr vielleicht auch, kann man ihr auch finden, aber ja, die, also zu schauen, wie diese Dichtung zustande kommt, ist für mich im Moment unglaublich spannend und ich hoffe, dass ich ein DFG-Projekt daraus machen kann, sofern ich es schaffe, überhaupt darzulegen, worum es sich da handelt, denn es ist bei solch ausartenden Werken wie demjenigen der Marianne Fritz immer so eine Krux, ein etwas strukturell gut darstellen zu können und auch noch so aufzubereiten, dass man ein geldförderndes Projekt, ein wissenschaftliches oder halbwissenschaftliches Projekt daraus bekommt. Denn natürlich ja, wäre das für die Universität Hildesheim natürlich ein großer Gewinn, eine Marianne Fritz Forschungsstelle zu haben. Und ja, wir werden sehen, ob das bloß das verpufft und meine Begeisterung für dieses Werk ertränkt wird in den Unmöglichkeiten, Geld zu beschaffen für solche Dinge oder ob es da weitergeht. In jedem Fall, das Werk ist unbedingt lesenswert und sehenswert auch schon als solches.
Ja, das Problem bei solcher Antragsprosa und der Begutachtung und Bewilligung ist ja dann häufig, dass man in irgendeiner Form plausibel machen muss, gerade insbesondere Leuten, die vielleicht gerade zu dieser künstlerischen Dimension an der Marianne Fritz keinen Zugang haben, warum das für die Wissenschaft, aber vielleicht eben auch für weitere Kreise, für die Öffentlichkeit so relevant ist.
Ja, die Relevanz gegen die Relevanz hat Marianne Fritz sich sehr stark gewehrt. Und gegen den gesamten Betrieb eigentlich auch. Aber veröffentlichen wollte sie natürlich schon, hat nie Interviews gegeben, nur anfangs den Fehler gemacht. Und, ja, sich daraus gehalten, um schreiben zu können. Und so ist auch dieses in zahllosen Seiten, unzähligen Seiten, unzählige Seiten gebundenes oder ja, vielleicht frei schwebendes Werk, das teilweise ja gar nicht zusammengefasst wurde, zu Büchern entstanden.
Nicht von der Art und Weise, was Sie gemacht haben, aber dieser Satz von Miron Bialyszewski, den du ja eben auch übersetzt und herausgegeben hast, der scheint mir also für dieses Prinzip ganz gut zu passen. Der Kommunizierbarkeit widme ich keine besondere Aufmerksamkeit. Nichtsdestotrotz habe ich viele, in Klammern, weil ganze 1000 Leser. Also es gibt diese Faszination für dieses offensiv Nicht-Relevante, was sich aber offensiv dieser Kommunizierbarkeit verweigert. Die Attraktion scheint ja vielleicht genau darin zu bestehen, dass sich etwas entzieht. Dann geht es vielleicht darum, diesen Entzug, diese Abwesenheit, diesen strukturellen Mangel nicht zu beheben, nicht beheben zu wollen, sondern ihn als einen Antrieb sichtbar zu machen.